Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute nach dem Heimdebakel gegen die SGE wieder zurück. Mit den ganz brandaktuellen Nachrichten, dass wir keinen Geschäftsführer Sport aktuell mehr haben. Roland Wirkus hat heute Nachmittag seinen Rücktritt kommuniziert. Borussia hat gegen 14.30 Uhr die Information rausgegeben, dass Roland Wirkus seinen Posten verlassen wird. Und was ist passiert? Ich meine, das Spiel werdet ihr alle da draußen gesehen haben. Wir hatten wieder ein absolutes Desasterspiel am Samstagabend als Topspiel gesehen. Die Eintracht aus Frankfurt war zu Gast und die Dinge nahmen ihren Lauf. Bevor wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber erstmal zu uns hier heute in der Besetzung. Ich freue mich sehr, dass der Andi aus Pinneberg mit dabei ist und dass der Holger aus Münster mit dabei ist und ich natürlich Björn aus dem Saarland. Ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen, es gab ein Heimdebakel Samstagabend im Borussia-Park. Die Vorzeichen standen ja eigentlich sehr gut. Wir sind mit einem guten Gefühl in das Spiel reingegangen. Ich war selbst vor Ort und bin mit einem Fanclub, mit den Berschfohlen aus Elversberg angereist. Da hatte man natürlich unterwegs schon ausreichend Zeit, dass man sich mit dem einen oder anderen nochmal unterhalten kann. Und ja, generell war es eigentlich so, dass man wirklich dachte, nach diesem Last-Minute-Punkt-Sieg gegen Leverkusen ist da jetzt tatsächlich was drin, wir können da was holen. Und auch vor Ort am Borussia-Park, als wir dann im Biergarten oder später in der Kurve waren, konnte man das immer wieder so raushören, dass die Leute eigentlich guter Dinge waren und dass man wirklich dran geglaubt hat, dass da heute, also am Samstag, zum Zeitpunkt des Spieles heute natürlich, dass da was gehen könnte. Und dann wurden wir alle relativ schnell eines Besseren belehrt. Denn das Spiel wurde angepfiffen und die Dinge nahmen ihren Lauf. Ganz skurril, wie sich das alles wieder entwickelt hatte, wie schnell und vor allem auch wie einfach es dann auf einmal ging. Und die Eintracht quasi nach dem Motto, jeder Schuss ein Treffer, ein Tor erzielen konnte. Das 1-0 und das 2-0 waren beides Standardsituationen, die sehr, sehr unglücklich verteidigt wurden. Viel zu passiv in den Zweikämpfen. Und da stellt einem sich dann natürlich die Frage, was machen die Jungs da auf dem Platz? Weil gerade vor dem 1-0, wenn es noch 0-0 steht, dann musst du natürlich eine ganz andere Körpersprache haben. Und was dann extrem auffällig war, ich weiß nicht, ob es an den TV-Bildern auch so zu sehen war, war, dass nach dem 2-0 die Köpfe dann doch schon wieder deutlich nach unten gingen und man einfach gemerkt hat, dass die Körpersprache jetzt fehlt im Spiel. Und so kam es dann halt eben, dass wir alle an das Freiburg-Spiel erinnert wurden und es dann eine heftige Klatsche gab. Borussia ging mit 5-0 in die Halbzeit. Und als wenn das dann alles nicht schon schlimm genug gewesen wäre, kommst du dann in der zweiten Halbzeit nochmal raus auf den Platz und kriegst direkt das nächste, das 6-0. Und das war einfach absolut skurril. Und wie gesagt, alles erinnerte mich an das Spiel gegen Freiburg. Und auch die Kurve wusste selbst erstmal gar nicht so genau, wie sie darauf reagieren soll. Die Nord hat versucht, alles zu geben, oder nicht hat versucht, hat alles gegeben, einfach eigentlich von Anfang an, haben sehr laut und sehr intensiv gesungen. Und irgendwann ging es dann aber tatsächlich nur noch drum, das sagte dann auch der Kapo, dass die Frankfurter oder die Schmähgesänge der Frankfurter eigentlich nicht zu hören sein sollten und dass es jetzt eigentlich nur noch drum geht, das zu übertönen. Und das Highlight in Anführungszeichen, das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, war dann halt eben der Halbzeitpfiff. Und da bin ich mir sicher, dass man es am TV gehört hat. Da gab es dann ganz, ganz massive Wirkus-Rausrufe, die nicht nur aus der Nord kamen, sondern gefühlt aus dem ganzen Stadion kamen. Ich war tatsächlich selbst erschrocken, mit welcher Wucht, mit welcher Lautstärke diese Rufe von den Rängen kamen. Und ja, ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass das natürlich dann auch mit Roland Wirkus und auch dem Präsidium und mit jedem einzelnen Spieler, der da auf dem Platz steht, oder dem kompletten Staff von Borussia, dann natürlich was macht. Ja, wenn man es so möchte, könnte man dann hinten raus sagen, es gibt auch ein bisschen was Positives, aber für mich persönlich gibt es nichts Positives in diesem Spiel. Borussia hat es dann immerhin geschafft, noch 4 Tore zu schießen. Das Endergebnis war dann ein 6:4. Meiner Meinung nach, ist es aber ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass die SGE einfach viel zu früh auf die Bremse getreten hat und da eben mit der Rotation begonnen hat, damit sie jetzt für die internationalen Wettbewerbe unter der Woche ein paar Spieler schonen können. Und ich glaube, wenn die ganz normal weitergespielt hätten, dann wäre es uns vielleicht maximal gelungen, da ein Tor zu schießen. So kamen jetzt einige Spieler nochmal zu ihrem ersten Bundesligator für Borussia. Also das ist ja schon zumindest mal für die Spieler selbst eine tolle Sache. Aber unterm Strich bleiben 6 Gegentore zu Hause. Und das darf dir einfach als Bundesligist nicht passieren. Und ja, so kam es dann eben auch nicht von ungefähr, dass nach dem Spiel in den sozialen Netzwerken, in den Interviews, wie eigentlich in allen Medien darüber gesprochen wurde, dass das einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Und ja, dem habe ich so in dieser Verfassung von unserer Borussia auch tatsächlich nichts hinzuzufügen. Holger, wie hast du denn das Spiel gesehen? Was waren so deine Eindrücke? Musstest du dich auch an das Freiburg-Spiel erinnern? Und ja, es ist ja eine ganz besondere Situation, so ein Spielverlauf. Wie bist du damit umgegangen?
Schöne Grüße auch von mir aus Münster, Björn und Andi und alle anderen da draußen, die zuhören. Ja, wer hätte vor dem Spiel gedacht, dass das ein historisches Spiel wird? Und das war es ja irgendwie, leider mit so einer ganz bitteren Note. Mir ging es ähnlich wie dir vor dem Spiel. Ich musste ja leider meine Karten abgeben, weil wir einen Fußball-Kindergeburtstag hier gefeiert haben, der sehr schön war, und sind dann pünktlich zurückgegangen und waren vorm Fernseher, und ich hatte eigentlich ganz gute. Ja, also ein ganz gutes Gefühl, was das Spiel angeht. Wir haben letzte Woche ja auch gesagt, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, und boah, wie können wir eigentlich so falsch liegen mit unseren ganzen Annahmen, die wir letzte Woche beobachtet haben? Wahnsinn. Also die wurden ja wirklich ad absurdum gestellt, diese Annahmen, weil es ja relativ schnell auch klar war, in welche Richtung es geht. Also wir hatten ja eigentlich kaum eine Phase, wo man jetzt sagen würde, das war jetzt gut, sondern es von der ersten Minute an oder was weiß ich, von der zweiten Minute an hatte man das Gefühl, dass Frankfurt uns überrollt. Und das haben sie auch gemacht. All die positiven Dinge vom letzten Mal, die Abstände zum Gegner, das Spielglück, die Abstände, nichts davon war in diesem Spiel wieder zu sehen. Die haben uns so gnadenlos ausgespielt. Die Tore waren so einfach, wir sind so hinterhergelaufen. Und es war ein Desaster. Ja, die Erinnerung an das Freiburg-Spiel kam mir auch auf damals, gleichwohl das ja eine andere Mannschaft war, eine wesentlich bessere Mannschaft. Und ich damals nicht das Gefühl ha hatte, dass das jetzt hier langsam so ans Eingemachte geht, was die ganze Saison angeht, ne? Und das ist ja der Unterschied. Wir waren damals recht stabil und da hat keiner an Abstiegskampf gedacht. Und jetzt sind wir da mittendrin in der ganzen Geschichte. Ja, also normalerweise ist das ja so, wenn man dann irgendwie ein 4-0 bekommt, zum Beispiel, dann geht man im Stadion, geht man dann kurz mal raus und holt ein Bier. Ich habe das dann so gemacht, dass ich nach dem 4-0 erstmal den Fernseher ausgemacht habe, weil ich so unglaublich sauer war und ich wusste nicht, wohin mit meinem Frust. Aber das macht es dann tick-tick bei mir und dann mache ich dann irgendwann auch den Fernseher wieder an, was ich auch gemacht habe. Hat nur leider dazu geführt, dass ich dann auch noch ein 6-0 gesehen habe, was die Sache auch nicht wesentlich besser gemacht hat. Und das war schon wirklich ein Desaster von vorne bis hinten. Was dann noch kam, ja, die 4 Tore, die haben natürlich nur damit zu tun, dass sie sich geschont haben, weil sie diese Woche spielen müssen, ist ganz klar. Gleichwohl fürs Torverhältnis ist es ganz gut. Aber was mich so erschüttert hat, war die Tatsache, dass mir dann wirklich endgültig klar wurde, dass das eine ganz, ganz schwierige Saison wird dieses Jahr. Vorher habe ich noch gesagt, ja, okay, wenn du das Spiel gewinnst und das Spiel gewinnst, dann bist du wieder so im Mittelfeld. Aber das hat einen wirklich vor Augen geführt, dass das wirklich eine ganz, ganz brisante Saison wird. Und daran habe ich sehr, sehr stark zu knabbern. Ja, Andi, Was sagst du zu dem Ergebnis?
Also zum Ergebnis kann ich sagen, dass ich, und ich war ja unterwegs, ich habe das Spiel nicht gesehen, habe es nur mit meinem Handy verfolgt, immer wenn die Tore gefallen sind. Da habe ich schon gedacht, 0-6, ach du Scheiße. Und dann haben wir ja noch 4 Tore gemacht, spricht ja auch irgendwie für die Moral. Was ich aber mir dann auch gleich eingefallen ist, dass ich glaube, dass wir, wenn wir einen Julian Weigel noch im Kader gehabt hätten, glaube ich, keine 6 Gegentore gekriegt hat, weil der im defensiven Mittelfeld immer sehr viel abgeräumt hat. Und auch wenn ganz viele Leute froh sind, dass er gegangen ist, muss ich sagen, dass er uns die Stabilität so ein bisschen nimmt, also dass er nicht mehr da ist.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt, ne? Sagen auch viele ja gerade, dass er jetzt uns gerade fehlt, weil unter
Ja.
Süle haben wir keine 6 kassiert. Ja, ist
Ja, aber
wahrscheinlich
es
was dran, ne?
ist aber immer die Frage, ne? Also ist natürlich auch immer tagesformabhängig, ist ganz klar. Aber guckt euch mal das Spiel gegen Leverkusen an. Also da war auch kein Jule Weigl mehr auf dem Platz. Und was haben wir da alle den Engelhardt gefeiert, weil der da einen super Job gemacht hat. Der war jetzt auch auf dem Platz und war wie alle anderen auch maximal unglücklich. Ich meine, klar, der hat das Tor geschossen, sieht aber auch bei 2 Gegentoren sehr, sehr schlecht aus, wo er nicht in die Zweikämpfe reinkommt. Das war unterm Strich einfach ein gebrauchter Tag bei Frankfurt Leafs und die haben das dann eben gnadenlos bestraft. Das muss man, glaube ich, einfach genauso sagen. Was mir bei dem Spiel extrem sauer aufgestoßen hat, war noch was anderes. Und das war dieses fehlende Spielglück. Ich meine, klar, Spielglück kannst du dir erarbeiten. Das haben wir auch letzte Woche gegen Leverkusen gemacht, haben uns dann belohnt mit dem Standardtor am Ende über die Ecke. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, seit Wochen, seit Monaten, ja, eigentlich fast seit dem Pauli-Spiel. Das Pauli war wirklich, ja, das war das Pauli-Spiel, war ein Bruch quasi in diesem Spielglück für Borussia, fand ich. Da hat Borussia sich gefühlt alles versaut. Und trotzdem hatten wir da noch einen Punkt aus Hamburg mitgenommen. Aber seitdem läuft gefühlt jede Entscheidung, jeder zweite Ball gegen uns. Und es hat mich unfassbar wütend gemacht, als ich das 2-0 von Frankfurt gesehen hatte. Weil das 2-0 war wieder eine Ecke gewesen. Und es hat mich alles, aber wirklich alles, an das Gegentor von Leverkusen erinnert. Weil
Ja.
es ist eine Standardsituation, der Ball kommt rein. Der Ball kann nicht richtig geklärt werden, klar, wenn du den besser klärst, ist die Situation zu Ende, du kannst dich nochmal neu ordnen, ist schon klar, haben wir nicht hinbekommen, also müssen sich ganz klar unsere Spieler ankreiden lassen. Aber dann fliegt der Ball, ich glaube, zu Robin Koch an den Arm, der hatte den Arm vorm Bauch, also absolut kein strafbares Handspiel, fliegt dadurch aber ganz komisch wie eine Kerze nach oben. Wird dann wieder so halb geklärt, fliegt dann vor die Füße von Litz Doan, der versucht aufs Tor zu schießen, trifft den Ball aber nicht genau, genau wie Patrick Schick letzte Woche, trifft den Ball aber so, dass er eben zum nächsten Frankfurter Spieler rollt oder fliegt und der kann locker einschieben. Und da, ich habe diese Situation gesehen und ich war wirklich dermaßen sauer, weil es einfach schon wieder so läuft. Und ich weiß nicht, wie du das auch abstellen kannst. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Faktor ist. Ich habe eben gesagt, nach dem 2-0 gingen die Köpfe nach unten. Ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor in den Köpfen der Spieler auch ist. Die kriegen das ja auch mit, wie es läuft und kriegen halt einfach gefühlt diesen Bann nicht gebrochen, dieses Spielglück mal wieder auf ihre Seite zu ziehen. Und ja.
Ja, aber es gibt ja immer auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Das gibt immer wieder, du kannst mal hart einsteigen, indem du die Fans wieder auf deine Seite ziehst. Du kannst hart einsteigen, eine gelbe Karte sehen, um ein Zeichen zu setzen. Du kannst auch mal liegen bleiben, ein bisschen länger, damit ein bisschen Ruhe reinkommt und der Trainer von außen vielleicht auch noch was sagen kannst. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ein Spiel zu unterbrechen. Wenn du siehst, es läuft so schlecht gegen uns gerade und es läppert, also Tor auf Tor kriegst du hier eingeschenkt. Dann gibt es Spieler, die auch indirekt sich dagegen wehren können. Damit meine ich nicht, dass sie jetzt den brillanten Pass für ein Tor auflegen, sondern diese Kleinigkeiten, die wir gegen Leverkusen gesehen haben, ne? Dass man das Spiel langsam macht, ne? Dass man versucht, die Fans auf die Seite zu ziehen, mit den Schiedsrichter vielleicht mal diskutiert und dies und das. Ne? Aber das war ja alles, die haben sich ja alles so einfach diesem Schicksal ausgesetzt. Und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe als Fußballer. Und wir spielen da nicht mit einer Jugendmannschaft. Da sind genug auf dem Platz, die in anderen Ligen schon gespielt haben, die ein gewisses Alter haben. Und dann ist es wirklich die Frage, sind das eigentlich 11 Einzelspieler, die zusammengewürfelt worden sind, mit ihren Egos, wie Skelly sagte, oder ist es ein Team? So, und dann hat man das Gefühl, dass jeder sich nur noch um sich kümmert und nicht mehr um den Nebenmann und dann nicht solidarisch verteidigt wird, sondern jeder versucht, das Beste draus zu machen und dann gehst du so gnadenlos unter. Aber das sind so Sachen, die kann ich nicht verstehen. Also natürlich hat jetzt Polanski keine Vorbereitung gehabt und das ist dann natürlich auch ein Riesenproblem. Der ist jetzt 2 Wochen erst bei der Mannschaft. Das gegen Leverkusen ist gut gelaufen, jetzt nicht. Aber die kennen sich doch seit Jahren, die Spieler, auf jeden Fall die meisten. Also da muss doch auch ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut worden sein. Natürlich gibt es ein paar neue Spieler und dass Maschino da vielleicht noch nicht so integriert ist, ne, auch aufgrund seines kulturellen Hintergrundes, ist ja auch nicht verwunderlich. Aber der Rest, die kennen sich doch. Und da habe ich manchmal das Gefühl, die wissen nicht, was sie zu tun haben, das haben wir schon öfters gesagt. Und B, die verfügen sich dann in so ein Einzelschicksal. Und das zu durchbrechen, und ich weiß nicht, was die immer gemacht haben. Die machen doch immer Teambuilding am Anfang einer Saison und dann fahren sie irgendwo hin. Dann sieht man sie, dann springen sie zusammen in irgendeinem See und ne, alle denken irgendwie, dieses Team ist gewachsen. Und dann hast du solche Spiele. Und die hast ja seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren hast du ja öfter solche Spiele. Nicht, dass du 6 kriegst, aber dass wir immer wieder ratlos hier sitzen, ob das nun gegen Augsburg ist, ne? Also auch nicht gegen so die Übermannschaften. Jetzt am Samstag hatten wir schon einen extrem starken Gegner. Also der hat am Limit gespielt. Ne? Da ist keine Ausrede, aber das ist einfach Fakt. So, wenn, ne, sodass ich auch hoffe, dass es gegen Freiburg ein bisschen anders läuft. Ne? Aber wir haben ja diese Katastrophenspiele, haben wir ja pro Saison 2, 3 Mal drin, wo man immer so wieder fassungslos ist. Und das sind so Sachen, die kann ich irgendwie nachvollziehen.
Ja, da hast du halt wieder gesehen, dass dieser Leader auf dem Platz einfach fehlt. Ne? Das ist, und so ehrlich muss man dann auch sein, auch kein Rocco Reitz. Da wird jetzt ja auch schon gemunkelt, dass ihm eben die Kapitänsbinde nicht so gut tut. Da fehlt ja einfach ein Spieler wie ja, seinerzeit Granit Xhaka, der vielleicht dann auch einfach mal vorne weggeht, ne? Der dann mal ein Zeichen setzt. Wir reden hier von einem 5:0 zur Halbzeit. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist Kevin Dieks der einzigste Spieler gewesen, der eine gelbe Karte bekommen hat und das auch schon
Ja.
sehr, sehr spät im Spiel.
Wenn
Und da
überhaupt.
bin ich absolut bei dir, Holger, ne? Da musst du natürlich früher oder später auch einfach mal sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter, dann wird einer gelegt. Und genau das haben sie ja letzte Woche gegen Leverkusen unfassbar gut gemacht. Ne? Egal, ob das ein Ulrich war, der auf der Linksverteidigerposition den Stürmer da umgesetzt hat und sich relativ früh schon eine gelbe geholt hat und
Ja.
damit aber dann umzugehen wusste. Aber das bewirkt ja auch was bei deinen Gegenspielern. Und ja, so bist du gefühlt einfach nur hinterhergelaufen und hast das Ganze über dich ergehen lassen. Und das ist definitiv ein Punkt, wo wir schon lange drüber sprechen. Wir haben einfach nicht mehr diesen Drecksack im Team, wie es ein Lars Stindl war, wie es ein Granit Xhaka war. Lars Stindl, der ja auch den Ruf weg hatte, dass dann irgendwann halt einfach mal die obligatorische Stindl-Grätsche kommt, wo er sich bewusst eine gelbe abholt, er dadurch aber ein Zeichen setzen kann. Und ja, das sind die Spiele, da musst du körperlich dagegen halten und darfst halt eben nicht nur das Ganze so hinnehmen, das ist ganz klar. Was ich relativ gut fand, und das spricht definitiv für Polanski, war, dass er dann relativ zeitig in der ersten Halbzeit ja noch gewechselt hatte. Ich glaube, das 3:0 ist gerade gefallen, als die Auswechslungen vorbereitet wurden. Und ja, dann gab es 2 personelle Wechsel. Tabakovic wurde eingewechselt und Flo Neuhaus wurde eingewechselt. Den Platz verließen Fabio Chiarodia und Kevin Stöger. Vom Grundsatz hätte da, glaube ich, jeder von den Spielern, bis auf den Torhüter natürlich, ausgewechselt werden können. Da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Aber ich fand es durchaus ein positives Zeichen, dass Polanski dann von außen versucht, früh dagegen zu halten, auch mit anderen Spielertypen zu agieren. Dass du vielleicht auch sagst, gerade mit Tabakovic vorne drin, ne, hast du vielleicht mal die Möglichkeit, einen langen Ball nach vorne zu schlagen und vor allem in der Lufthoheit wieder ja, konkurrenzfähig zu sein, wenn es darum geht, irgendwelche Luftzweikämpfe gegen die Abwehrspieler zu führen. Also, das
Ja.
wäre jetzt noch was, was mir ganz gut gefallen hat, dass Polanski da früh gewechselt hat.
Ja, er hat ja dann auf eine Viererkette umgestellt und Kerodia, man muss ja auch sagen, also der spielt ja ganz unglücklich dieses Jahr und da hat er auf eine Viererkette umgestellt und wollte, dass es besser läuft. Und also Kevin Stöger, also der hat ja in einer Situation hat er ja einen Querpass gebracht. Also das habe ich das letzte Mal auf irgendeinem Bolzplatz erlebt, als ich 16 war. Ne? Hat
Borussia
den
Dortmund
Ball.
letztes Jahr, den schnell ausgeführten Freistoß.
Ja, okay, ein schnell ausgeführter Freistoß, ja, aber der hat ja diesmal wirklich den Ball ins Zentrum gespielt, ohne zu wissen, also man sah ja wirklich, der hat ja hinten keine Augen, ohne zu wissen, wer da steht. Und also so einen Ball habe ich selten im Profifußball gesehen, muss ich ganz
Ja.
ehrlich sagen. Also das, wahrscheinlich hat sich der Trainer dann auch gedacht, also Leute, so geht's mal gar nicht. Das hat ja überhaupt nichts mit Disziplin zu tun. Wenn er den Ball einfach so mal nach vorne drischt, und hofft, dass einer hinterherläuft, verstehe ich das. Aber den in so eine sensible Zone zu spielen, direkt in unseren Sechserbereich, vor die Abwehr oder vor dem Bereich, ne, wo du das Zentrum dicht machen musst, also das ist, also den habe ich, sowas habe ich wirklich selten gesehen, so einen Ball. Also Wahnsinn. Ne, totaler Blackout. Ne, wahrscheinlich auch total frustriert. Und deswegen, ne, baller ich den da mal hin. Aber. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Jetzt muss man ja leider sagen, dass Polanski ja nicht belohnt worden ist für seine beiden Auswechslungen, weil danach sind ja dann doch noch zwei Tore bis zur Halbzeit gefallen und danach auch noch. Also, ja, du hast von fehlendem Spielglück geredet. Ja, wenn man aber über Wochen und Monate von fehlendem Spielglück redet, dann ist es eigentlich eher fehlende Qualität, ne? Oder?
Ja, ist Unvermögen, ganz klar. Also ich wollte nicht sagen, wir haben das Spiel hier verloren, weil wir kein Glück haben, um Gottes Willen. Dafür waren wir viel, viel zu schlecht und Frankfurt viel zu stark. Aber oft sind es eben diese Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben. Und das fand ich eben in Leverkusen sehr erstaunlich, wie die Mannschaft da umgegangen ist. Aber das war, auch wenn es die gleiche Elf war, eine andere Mannschaft auf dem Platz. Also das hat man ja von Anfang an gesehen, dass diese Galligkeit einfach nicht so da war, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und wie gesagt, die Köpfe gingen nach dem 2-0 runter. Und auch da bin ich wieder bei dem Leader, den wir aktuell nicht haben. Da muss irgendeiner auf dem Platz sein, der positive Signale sendet, der den Leuten vielleicht nochmal ein bisschen gut zuspricht, den Spielern auf dem Platz. Und ja, das blieb einfach aus, ne? Und dann wird es halt schwierig, weil wenn du dann wirklich sagst, du ergibst dich deinem Schicksal und lässt Frankfurt einfach mal weitermachen, dafür sind die einfach zu gut. Und dann passiert genau das, was wir jetzt leider gesehen haben.
Aber vielleicht nochmal eine Frage an Andi als Trainer. Wie kann das sein? Wir haben letzte Woche noch geredet, das ist Last-Minute-Tor, das kann einem Auftrieb geben. Und Polanski sagte auch, die ganze Trainingswoche war in Ordnung und gute Stimmung und die haben gut trainiert. Und eigentlich gehen alle mit einem guten Gefühl in so ein Spiel rein. Und dann fängst du dir ein Gegentor früh und vielleicht ein zweites. Aber wie kann das sein, dass das alles wie weggeblasen ist? Hast du da eine Erklärung für? Hast du das auch mal erlebt mit deinen Mannschaften?
Ja, habe ich auch schon mal erlebt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Leverkusen, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr so die Stärke hat wie die letzten 2 Jahre durch die ganzen Abgänge. Ich glaube nicht, dass die unter die ersten 4 kommen am Ende der Saison. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass Frankfurt, glaube ich, nach Bayern und Dortmund die drittstärkste Kraft in Deutschland sein wird dieses Jahr. Und naja, wenn du dir viel vornimmst und dann kriegst du gleich am Anfang 2 so eine Dinger. Dann macht das natürlich mit den Spielern auch was, das ist ganz klar. Aber ich finde, dass es schon mal positiv zu bewerten ist, dass man nach dem 0-6 noch 4 Tore macht und sich noch ein bisschen fängt. Und das macht mir eigentlich so ein bisschen Mut.
Ja, also
Aber
ich habe
Holger,
sogar
ganz kurz.
gedacht, wenn die ein bisschen länger spielen, hätten die mit Sicherheit noch mehr Tore gemacht. Ne? Aber das hätte das Spiel ja komplett auf den Kopf gestellt.
Ja.
Ja, Björn.
Ja, ganz kurz eine Anschlussfrage nochmal in deine Richtung, Andi. Jetzt haben wir eben über die Körperlichkeit gesprochen. Deine eigene Einstellung, die du an den Tag legst, als Mannschaft, als einzelner Spieler, die machst du doch nicht abhängig vom Gegner, sondern eigentlich gehst du doch mit deinem Mindset auf den Platz und sagst, ich erledige jetzt meinen Job. Also,
Ja.
ne, und dann ist egal, ob der Gegenspieler Can Usun oder Grimaldo heißt. Oder ob der Kylian Mbappé heißt. Natürlich ist das individuell immer noch mal eine ganz andere Klasse, aber ich kann doch trotzdem hart in den Zweikampf gehen. Nicht überhart, aber hart. Ich kann Zeichen setzen, ich kann dagegen halten. Und da haben wir eben drüber gesprochen, das hat komplett gefehlt. Und Das ist was, was ich nicht verstehe, warum du dann wirklich eben mit so einem anderen Mindset in dieses Spiel reingehst oder spätestens nach dem 1-0, 2-0 es nicht hinbekommst, das Mindset wieder zu ändern, dass du sagst, ey, uns fehlt eben diese körperliche Präsenz, wir müssen in die Zweikämpfe kommen und wir müssen vielleicht auch mal ein Zeichen setzen. Hast du da vielleicht eine Idee oder eine Annahme, was dafür verantwortlich sein könnte?
Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung, was das so im Profibereich ist. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, so ein Profi muss das eigentlich mal durchziehen, ne?
Ja.
Und muss dann auch das Mindset wieder reinkriegen, auch nach dem 0-2. Das ist natürlich bei meinen Spielern, die das nur als Hobby machen, natürlich noch was ganz anderes. Aber als Profi muss man das einfach hinkriegen. Das denke ich schon.
Haben wir denn
Ja.
vielleicht einen falschen Matchplan gehabt? Dass die Frankfurter, also man hat ja schon gemerkt, dass wir so weit weg von den Spielern waren und dass ja bei denen alles funktioniert hat. Also ist man da vielleicht dann doch von falschen Annahmen ausgegangen vom Spiel? Oder ist Frankfurt einfach eine Klasse besser dieses Jahr? Und man muss es diesen individuellen Stärken irgendwie, ja, also positiv, ankreiden.
Ich glaube, das ist der Punkt, dass Frankfurt schon eine ganz sehr gute Mannschaft hat und momentan noch schwer auszurechnen ist. Ja, ich denke, das ist der Punkt, dass das wohl der Hauptfaktor war.
Die haben natürlich sehr viel Qualität, ne? Und die haben auch einen relativ breiten Kader. Also
Ja.
jetzt hat ja auch ein Ansgar Knauf gegen uns gespielt, der nicht immer so eine große Rolle gespielt hat. Der hat ein gutes Spiel gemacht, hat ein Tor geschossen. Also klar, das ist natürlich dann auch schwierig für einen Gegner, sich darauf einzustellen, was da jetzt eben kommt, welche Personalien da auf dich zukommen und was dann gespielt wird. Und da bin ich auch voll und ganz bei Andy. Die Eintracht ist dieses Jahr einfach in einer ganz, ganz anderen Liga unterwegs. Das ist nicht nur ein Regal höher, das ist mindestens zwei, drei Regale höher. Und das Spiel kannst du natürlich auch verlieren. Aber es ist halt immer eine Frage, wie du verlierst, wie du auftrittst. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier ganz viele Themen besprochen, wie eben die fehlende Einstellung, die fehlende Körperlichkeit, die Mentalität. Wenn du alles gibst und vielleicht sogar ein bisschen drüber bist, wenn einer von den Sechsern oder von der Abwehrreihe mit Gelb-Rot runtergeht, dann ist es eben so, ne? Und dann bist du ein Mann weniger und dann geht's halt auch in die Hose. Aber dass du sagst, du gehst da in einem 11 gegen 11 mit einem 5-0 in die Halbzeit und keiner holt sich in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte ab, sondern es wird wirklich so hingenommen, das ist ein absolutes No-Go und das kann eigentlich in der Bundesliga nicht passieren. Naja, jetzt haben wir relativ viel über das Spiel gesprochen. Ja, eben in der Einleitung habe ich es schon angesprochen. Roland Wirkus hat heute seinen Posten geräumt. Roland Wirkus ist nicht länger ja, unser Sportdirektor, unser Geschäftsführer Sport. Und was man jetzt über die Medien und auch über den Post von Borussia so ja, mitbekommen hat, war das ja durchaus eine freiwillige Entscheidung von Roland Wirkus. Der hatte ja mehr oder weniger nach dem Spiel im Interview und dann auch im Doppelpass schon gesagt, das Interesse des Vereins steht an erster Stelle. Da konnte man schon erahnen, dass er zumindest mal drüber nachdenkt, ob er sich jetzt dazu entscheidet. Und wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, der Borussia-Park war verdammt laut, was die Wirkus-Rausrufe betraf. Ich denke, das geht natürlich auch nicht einfach so an dir vorbei. Nichtsdestotrotz stehen wir jetzt an einem Punkt, wo sich meiner Meinung nach sehr viele Fragezeichen erstmal auftun, weil was man nicht so wirklich weiß, ist zum einen, ist er jetzt wirklich freiwillig gegangen oder wurde ihm das nahegelegt? Da können wir ja gleich vielleicht mal drüber quatschen, wie eure Meinung dazu ist. Und vor allem, und das hat mich ganz massiv gestört, hat sich mir die Frage aufgetan, na, wie geht's denn jetzt weiter? Klar, wir haben jetzt gehört, Roland Wirkus verlässt diesen Posten. Es war aber mit keiner Silbe irgendwie von Borussia zu hören, ob es zumindest mal schon mal einen Plan B gibt, ob es irgendwelche Gespräche gibt. Wir stehen heute hier oder sitzen hier heute Abend am Stammtisch und wissen überhaupt nicht, wie geht's bei Borussia weiter, Andi. Vielleicht erstmal die Frage in deine Richtung. Denkst du, das war eine freiwillige Entscheidung von Roland Wirkus selbst? Oder denkst du, dass das Präsidium da schon versucht hat, ihm klarzumachen, dass er diesen Posten jetzt räumen muss.
Also ich glaube, dass sie sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was jetzt so passiert ist und dann gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen sind.
Ja, das wäre der Borussia-typische Weg, ja, dass erstmal drüber gesprochen wird und dass dann eben alles auch im Guten auseinandergeht. Ich meine, Roland Wirkus ist ein absolut verdienter Borusse, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist ein absolutes Borussia-Urgestein, hat ganz viele unterschiedliche Positionen bei Borussia begleitet. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, er hat Borussia in einer sehr, sehr schweren Zeit mehr oder weniger übernehmen müssen. Das war ein verdammt riesiges Erbe, das er da antreten musste. Vor allem musste er erstmal sehr viel in Anführungszeichen Müll aufräumen, bevor er dann seine eigene Arbeit durchführen konnte. Und ja, ich hoffe einfach, dass das eine Entscheidung von ihm selbst war, weil ich denke, bei aller Kritik, die es jetzt in den letzten Tagen und Wochen da natürlich hagelte, dass der schon für seine Verhältnisse, so wie wir das als Fan eben bewerten können, einen guten Job bei Borussia gemacht hat. Holger, wie siehst du das Thema?
Er hat kommunikativ die Tür ja schon aufgemacht in den letzten Tagen, seit Samstagabend, dass er über seine, ja, über seinen Abgang also nachdenkt. So hat er es nicht gesagt, aber man konnte es ein bisschen raushören, dass die Kritik ankam und die wurde ja immer massiver, auch von allen Seiten, ob das jetzt die Fans im Stadion sind oder die Medien. Ne? Also daher wusste er auch, welche Stunde geschlagen hat und er ist ja verdienter Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach und das will er natürlich auch bleiben und das Präsidium steht ihm ja auch sehr nah und ich glaube einfach, dass man ihm jetzt auch nicht sagen musste, pass auf, wir schmeißen nicht raus, sondern dass es eigentlich zwischen den Zeilen klar war, pass auf, ne, wir verschaffen dir einen guten Abgang und vielleicht kommt auch noch irgendwas später, vielleicht eine Position und dann geht es auch weiter, ne, aber was jetzt Geschäftsführer Sport angeht, brauchen wir jetzt hier einen Wechsel. Also wie wäre das weitergegangen in den nächsten Wochen und Monaten? Also das ist jetzt ja auch kein junger Manager mit 40, ne, der da ich sag mal, seinen Werdegang forcieren will und, ne, sondern er weiß, was er an Borussia hat. Borussia weiß, was sie an ihn haben und da wird mit Sicherheit noch irgendeine Position kommen und daher alles gut. Und man muss ja auch wirklich sagen, ist ja jetzt keiner, der massiv in die erste Reihe gegangen ist und es unbedingt wollte, sondern er wurde gefragt, er hat den Job angenommen und hat in den ersten Jahren das Beste draus gemacht. Leider sind die beiden, ja, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre, ist es nicht so gut gelaufen, vor allem nach der Katastrophensaison mit 34 Punkten hätte man vielleicht schon wirklich über Sioane nachdenken müssen, neuen Trainer holen müssen. Das wollte er halt unbedingt nicht und dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ja, du hast absolut recht. Wie geht's weiter? Wer entscheidet jetzt eigentlich über das Schicksal von Eugen Polanski, frage ich mich. Sollte ja eigentlich nach dem Freiburg-Spiel eine Bewertung kommen. Geschäftsführer Sport ist nicht mehr da. Wer macht das jetzt eigentlich? Ist das jetzt gut für Polanski, dass es da eigentlich gar keinen gibt, der ihn entlassen kann? Wer tritt nach vorne und sagt, wenn das in die Hose geht am Freiburg eigentlich, ne, wir suchen einen neuen Trainer? Normalerweise ist das ja ein Manager, ne, oder ein Geschäftsführer Sport, der das macht. Den haben wir so nicht. Wir haben natürlich Korrell noch, der aber ja gar nicht in Erscheinung tritt. Präsidium hat sich bisher auch nicht hervorgetan, Entscheidungen auf sportlicher Ebene zu forcieren. Eigentlich, wenn man das so interpretiert, müsste es erstmal für Eugen Polanski ganz gut sein. Es sei denn, die präsentieren jetzt diese Woche noch einen Nachfolger oder die nächsten Tage, sage ich mal. Es wurden ja schon Gespräche geführt im Hintergrund, so hört man. Dann kann es natürlich in die Richtung gehen. Aber ich frage mich mal so, wenn es einen neuen Manager gibt, ich nenne es einfach Manager statt Geschäftsführer Sport, ist dann seine erste Entscheidung, einen Trainer rauszuwerfen, einen neuen zu holen? Boah, wäre natürlich auch schon mal ein Brett, ne? Oder man installiert direkt zwei neue vom Präsidium aus an der Stelle. Oder es geht gut mit Polanski und die machen weiter. Also die Sache ist ja jetzt noch viel komplizierter geworden, als vom Frankfurt-Spiel.
Das sehe ich auch so. Vor allem liegt da eine extreme Brisanz drin, weil jetzt stelle ich mir mal vor, es wurde ja eine Personalie jetzt schon seit Wochen und Monaten immer mal wieder thematisiert, Nils Ole Boock von Elversberg. Und was man da so über die RP hören konnte, war, dass der sich durchaus vorstellen könnte, zu Borussia zu kommen, dass er dann aber halt eben auch maßgeblich in der Position sein möchte, sportliche Entscheidungen und Konsequenzen selbst treffen und fallen zu können. Kommt ein neuer Sportdirektor, jetzt mal unabhängig vom Namen, zu Borussia, wenn er weiß, er kriegt einen Trainer vor die Nase gesetzt, weil das Präsidium jetzt vielleicht sagt, wir machen mit Polanski weiter. Das sehe ich sehr, sehr schwierig an. Ich finde, für Polanski ist es auch keine gute Situation, weil er wurde ja eben unter Virkus als, nicht als Interimstrainer, als Trainer bis auf Weiteres für die Profimannschaft befördert. Und auch er ist jetzt natürlich in der Schwebe. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, dass jetzt erstmal in den nächsten Tagen nichts passieren wird. Es wird vielleicht irgendeine Stellungnahme von Borussia geben, dass jetzt zeitnah Gespräche geführt werden. Und ich rechne persönlich dann damit, dass in der Länderspielpause das ganze Thema Fahrt aufnehmen wird. Aber wie gesagt, ich sehe dieses große Problem mit der Personalie des Trainers. Es ist ein Trainer da, es ist ein sehr beliebter Trainer da. Trotz dieser herben Niederlage am Wochenende gab es sehr, sehr viel positiven Zuspruch für Eugen Polanski. Das ist auch nicht selbstverständlich nach so einem Spiel. Und ja, was macht jetzt der neue Sportdirektor? Also ich glaube, dass das sogar ein Kriterium sein könnte, den ein oder anderen Kandidaten davon abzuhalten, jetzt zu Borussia zu wechseln. Andi, wie siehst du das ganze Thema rund um die Trainerposition und eben auch diese Entscheidung, die da jetzt zu fällen ist?
Eine gute Frage. Also ich denke, ein neuer, ja, wie haben wir gesagt, Manager, den sollten wir auf jeden Fall installieren. Und da muss man eben mal in die Gespräche gehen, ne? Mit dem Präsidenten, mit dem Trainer, vielleicht sogar mit dem Mannschaftsrat, dass man da mal so eine Einheit bildet und dass man mal so positive wie negative Dinge mal so anspricht. Und dann müssen wir mal schauen. Also ich sehe das jetzt nicht so schlimm, wenn da jetzt ein neuer Sportdirektor kommt, dass der ja dann irgendwie vor vollendete Tatsachen gesetzt wird.
Ja, aber Björn, du hast ja was Interessantes gesagt eben. Ich weiß gar nicht, ob du es so sagen wolltest. Was du gesagt hast, das spricht ja eigentlich für so einen Doppelaufschlag eher. Also in der Länderspielpause, also Manager oder Sportdirektor plus Trainer neu. Du hast gesagt, dass die guten Sportdirektoren oder Manager, die wollen nicht einen Trainer vorgesetzt bekommen. So, die sind mit denen sind, denen sie nicht kennen. Das würde ja eher dafür sprechen, dass man sagt, man macht einen kompletten Cut und einen kompletten Neuanfang. Das wäre dann das sowas Ähnliches, sage ich mal, also nicht sowas Ähnliches, aber sowas Ähnliches, was wir jetzt haben mit Polanski, hatten ja die Dortmunder. Da ist ja auch einer von der U23, der Skandinavier, das war der Däne, der hat ja die Mannschaft betreut, die Fans waren ja auch sehr stark. Für ihn, der ist ja auch wirklich, ne, aus sich herausgekommen. Da gibt es ja diese Szene, wo er so richtig, ich sag mal, positiv durchdreht nach dem Gewinn eines Spiels. Und dann kam Kovac. So. Und dann waren ja auch erstmal, ne? Gut, das Kovac-Regal bekommen wir nicht hin. Ne? Die Frage ist, was macht man jetzt an der Stelle? Also natürlich, klar, wenn Polanski gewinnen sollte am Sonntag und es wirklich spürbar besser wird, dann wird das schwierig, da was zu machen. Wenn das nochmal vergeigt wird und nochmal übel vergeigt wird, dann hat langsam Polanski leider auch keine guten Karten mehr, muss man sagen. Und ich sag mal, wenn ein Manager kommen sollte und einen Trainer mitbringt, ich glaube, da muss der Trainer aber schon wirklich einen Ruf haben, einen guten Ruf haben. Sonst wird das eine ganz haarige Situation, weil Polanski so ein Urgestein ist. Dann kannst du wirklich nur einen Trainer mitbringen, meiner Meinung nach, von dem du so überzeugt bist und wo auch Fans sagen, okay, das ist noch eine Steigerung. Oder Björn?
Ja, also worauf ich abzielen wollte, war zum einen eben die Aussage, die man von der RP schon gehört hat, ne? Also dass jetzt konkret der Nils Ole Boog sich das vorstellen könnte, wenn er halt aber auch eben maßgeblich ja, agieren darf, wie er das möchte, was er sich vorstellt. Fakt ist ja nun mal, dass der Sportdirektor, der Manager, nennen wir ihn wie auch immer wir wollen, dass er für den sportlichen Erfolg des Vereins zuständig ist. Und ich denke, auch ein Sportdirektor wird ja eine Vorstellung, eine Vision davon haben, wie der Verein sich präsentieren soll und was vielleicht so die Tugenden des Vereins sind. Welchen Fußball wollen wir spielen? Wo soll die Reise hingehen? Welche Spieler werden geholt? Etc. pp. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass das ein zumindest mal ein Reibungspunkt ist, weil du dann schon unter einem Kompromiss gegebenenfalls dein Beschäftigungsverhältnis startest. Und da weiß ich nicht, ob der ein oder andere Manager das tatsächlich tun würde. Die andere Frage ist, was passiert mit Eugen Polanski? Es kann natürlich auch sein, dass jetzt in der Länderspielpause mal unabhängig von den Ergebnissen Klartext gesprochen wird. Und wenn es denn schon was relativ Konkretes mit der Sportdirektorensuche gibt, man sagt, dass Eugen Polanski wieder auf seinen alten Posten zurückgeht, sofern Eugen Polanski sich das dann auch vorstellen kann. Ich meine, der hat jetzt die Profiluft geschnuppert. Es könnte gut sein, dass der sagt, naja, ich sehe mich jetzt nicht weiter als U23-Coach, sondern ich will mich jetzt in einem höheren Regal auch beweisen, in einer anderen Liga beweisen. Also da bleibt jetzt sehr viel abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, eben weil er so ein Urgestein ist, der Eugen Polanski, dass der wirklich wieder zur U23 rüber wechselt. Was man da so hört, läuft es da jetzt seit dem Abgang von Eugen Polanski ja auch nicht mehr so bombig. Und man dann vielleicht für den nächsten Trainerwechsel, hoffentlich ist das noch lange hin bis dorthin, aber ne, dass man dann eben nochmal sagt, so, und dann ist aber ein neuer Sportdirektor da und der kann sich dann auch mal über Monate, vielleicht über Jahre, einen Eindruck von Eugen Polanski machen. Und vielleicht ist er dann wieder eine ernstzunehmende Alternative. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich eben diese Reibepunkte einfach sehe. Und das wird sehr, sehr spannend. Und wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, Holger, ist bei der Bewertung von Eugen Polanski. Ich bin mir nicht sicher, selbst wenn wir jetzt das Spiel gegen Freiburg verlieren, und gegen Freiburg musst du jetzt eigentlich gewinnen, ob er dann quasi schon kein Standing mehr hat. Weil zur Realität gehört halt eben auch, er hatte kaum Vorbereitungszeit, der war jetzt wirklich ein Feuerwehrmann, der kurzfristig installiert wurde. Der hat einen guten Einstand mit dem 1-1 gegen Leverkusen gehabt, hatte jetzt dieses desolate Spiel gegen Frankfurt, was ja aber nicht auf den Trainer zurückfällt. Und von daher weiß ich nicht, ob er wirklich eine negative Bewertung bekommen würde vom Präsidium, wenn das jetzt nochmal in die Hose geht. Weil wir wissen alle, du kannst nicht mal einfach schnell eine Formation ändern, ein System ändern, eine Einstellung ändern. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Nicht umsonst ist die Vorbereitung immer relativ lang und es gibt immer 5, 6, 7 Testspiele, bis es dann mit den Pflichtspielen wieder losgeht. Ja, es werden jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zukommen. Und wie gesagt, ich persönlich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es jetzt keinen Schnellschuss geben wird, sondern dass in der Länderspielpause Borussia sich da intensiv Gedanken machen wird, wer die Nachfolge von Roland Wirkus antreten soll. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wer es wird. Und wann diese Person denn dann auch installiert wird. Aber ohne jetzt vielleicht über ganz konkrete Namen zu reden, ein Name kursiert ja auch schon seit Jahren rund um den Borussia-Park und das ist Martin Stranzl. Könntet ihr euch denn vorstellen, dass ein Martin Stranzl gemeinsam mit einem weiteren externen Sportdirektor diese Rolle gemeinsam einnehmen wird, allein weil er eben dieses Standing bei den Fans hat und man ja auch schon durch die Blume hat kommunizieren lassen, dass man sich in der Zukunft was vorstellen könnte, also eine Zusammenarbeit Borussia und Martin Stranzl. Andi, kannst du dir das vorstellen? Denkst du, das ist ein realistisches Szenario?
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, erstmal er kennt den Verein sehr gut, er ist angesehen bei den Fans und daher glaube ich, kennt er sich auch sehr gut aus und daher glaube ich, dass das eine gute Alternative wäre, wenn die das, wenn das so zwei Leute machen.
Holger, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also Martin Stranzl ist ein absoluter Sympathieträger. Er ist aber selber ja auch noch in der Ausbildung, mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob das nicht einfach so ein bisschen auch ein Name ist, um die Fans dann zu beruhigen. Eigentlich sollen die Personen inhaltlich positiver Ausstrahlung haben oder inhaltlich überzeugen. Darum geht es ja eigentlich. Man hätte ja auch früher nicht gesagt, dass Max Eberl mal so durchstartet. Ne? Also der war ja jetzt nicht, der war ein Spieler, war okay, ne? Aber er hatte jetzt nicht so diese Ausstrahlung wie Martin Stranzl heute oder wie ein Lars Stindl oder wie ein Christoph Kramer, wo wir uns alle irgendwie danach sehen, dass die doch zurückkommen und irgendein Amt ausfüllen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher, das ist was für in ein paar Jahren mal. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, wirklich eine Person, die Format hat, die auch jetzt helfen kann, vielleicht nicht in den nächsten Wochen, aber in den nächsten Monaten definitiv, die in Wintertransfers vielleicht nochmal vorbereiten kann, wenn wir die brauchen, und Sommer. Ja, natürlich kann man dann, wie du gerade sagst, immer einen dazunehmen, einen Stranzl als zweiten Mann, das geht. Aber man wird sehen. Ich finde, im Moment sieht man auch in der Bundesliga so ein Beispiel mit Sandro Wagner, wo man auch immer dachte, ne, der Typ ist so locker und cool und dann ist er auch ein guter Trainer und dann startet er durch und dann ist er der Heilsbringer. Und naja, also der ist jetzt auch am Rumkrebsen und hat 4 Spiele verloren und der Wind weht ordentlich ihm ins Gesicht. Da weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Also irgendwie ist das ja auch dann eine ziemlich große Last, die dann aufgebürdet wird, auch auf Martin Stranzl, wenn er dann so mehr oder weniger nach vorne gerückt wird, so. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn im Hintergrund dann irgendwie gearbeitet wird, wenn die vielleicht erst mit Jugendlichen arbeiten, wenn die dann, ne, klein anfangen und langsam sich hocharbeiten, dann ist mir das meistens bisschen lieber. Frage ist, ob man vielleicht den einen oder anderen Profi für die Kommunikation gewinnen könnte. Also ein Christoph Kramer, der dann auf einmal die Pressekonferenzen leitet oder so, oder Markenbotschafter von Gladbach wäre. Das fände ich mal ganz cool. Das würde dem Verein gut tun. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal einen gestandenen Sportdirektor, damit die Weichen dafür gestellt werden, dass wir nicht absteigen.
Ja, absolut. Also ich muss dir da absolut zustimmen. Also das würde dem Verein auf jeden Fall gut tun, wenn du jemanden hättest, der nach außen hin ganz klar kommuniziert, der die Fans mitnehmen kann. Vielleicht gerade jemand wie ein Christoph Kramer oder ein Martin Stranzl oder ein Lars Stindl, du hast sie angesprochen, die eben dieses Standing bei den Fans haben. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es keine interne Lösung jetzt wieder gibt, weil was ich eigentlich nicht sehen möchte, ist, dass wir genau den gleichen Weg jetzt wieder gehen, den wir jetzt mit Roland Wirkus gegangen sind. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Roland Wirkus, aber meiner Meinung nach ist es jetzt einfach Zeit, dass wir frischen Wind von außen da reinbekommen und eben nicht diesen familienfreundlichen vereinsinternen Weg, der typische Borussia-Weg, wieder gehen. Ne? Und beispielsweise jetzt, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, ein Mirko Sandmöller beispielsweise das Erbe antritt, weil der ja auch Nachwuchschef ist. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass jetzt jemand von extern reinkommt, der frischen Wind in den Borussia-Park bringt und ja, der dann auch, wie gesagt, externe Eindrücke einfließen lässt und damit einfach alles mal ein bisschen anders wird, als es eben in den letzten Jahren der Fall war.
Ja, und der bringt auch nochmal ein eigenes Netzwerk mit. Der,
Genau.
ne, hat mit anderen Spielern verhandelt, mit Spielernberatern. Der hat vielleicht auch nochmal ein Netzwerk im Ausland und hat nochmal einen anderen, wie du gerade sagst, einen anderen Blick auf die Dinge und fragt auch nochmal nach, warum machen wir das denn eigentlich immer so? Und das ist natürlich schwierig, wenn das eine Person wieder von innen ist. Das kann man ja eigentlich auch Roland Wirkus nicht vorwerfen, als er damals den Job gekriegt hat, dass er halt nicht dieses riesengroße Notizbuch hat. Ne, mit den ganzen Netzwerken, mit den Namen drin, woher auch. Ne, also
Ja,
daher
aber
verwundert es mich manchmal auch nicht, das Scouting, ne, dass das dann auch nicht mehr so brillant war wie unter Eberl. Eberl brauchte auch ein paar Jahre, bis er die guten Transfers an Land gezogen hat. Ne?
absolut, aber da muss ich direkt wieder an Schmadtke denken. Man hat versucht, mit Schmadtke
Ja.
frischen Wind reinzunehmen und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Warum auch immer, ne? Also ich meine, die Gründe, warum es nicht funktioniert hat, die wurden auch nie so wirklich kommuniziert. Eine große Schwäche bei Borussia, die Kommunikation. Aber da hatte man das Ganze ja zumindest mal versucht. Und ja, es ist kolossal auf die Bretter gegangen. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt eben bei dem neuen Sportdirektor alles ein bisschen anders wird und Borussia uns auch einfach mal ein bisschen überrascht, weil zur Realität gehört doch auch, wenn es jetzt wieder irgendeine vereinsinterne Lösung geben würde, würde es keinen einzigen Fan überraschen.
Ja, und es gibt keinen Aufbruch. Also diesen
Genau.
Aufbruch, den du hast, vielleicht mit einem neuen Namen, der auch ein bisschen eloquent rüberkommt und ein paar andere Ideen hat und einen vielleicht überrascht, du hast dann das verdammt verpufft das ja total wieder. Ja, also dann, das ist ja gerade jetzt die Chance zu sagen, ne, wir holen wir ein Neues von außen und der gibt uns auch nochmal ein bisschen Zuversicht und pusht uns nochmal. Ne? Und man hat auch mal eine Pressekonferenz, wo er vielleicht dabei sitzt, neben dem Trainer. Das hast du dann ja alles wieder nicht. Da ist ja dann, also da ist ja direkt dann wieder das, ne, wie wir schon mal gesagt haben, das wird ja dann schon wieder bleiernd irgendwie.
Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei einem Thema, das wir auch schon länger jetzt besprechen. Und ich will da jetzt gar nicht irgendwie noch mehr Unruhe reinbringen, beziehungsweise es kommt ja nicht nur von uns, es kommt ja auch von den ganzen anderen Podcast-Kanälen, wenn man da so reinhört. Mit dem Abgang von Roland Wirkus ist es jetzt ja auch nicht getan. Also normalerweise müsste jetzt ja auch im Präsidium noch was passieren, dass auch da frischer Wind reinkommt, weil da bist du wieder bei dem Thema mit der Kommunikation, die seit Monaten, seit Jahren einfach schwierig ist. Das komplette System ist eingefahren und ja, wenn du einen richtigen Umbruch haben möchtest, müsstest du im Präsidium jetzt weitermachen. Aber ich glaube, von dem Gedanken können wir uns verabschieden.
Ja, die sind ja jetzt auch gewählt und die werden nicht freiwillig zurücktreten. Das können wir total knicken. Wir müssen es erstmal in den sportlichen Bereich auf Vordermann bringen. Und wenn es dann sportlich auch besser aussieht, dann nimmt das vielleicht auch nochmal eine eigene Dynamik an. Ein Eberl hat auch unter Königs gut gearbeitet. Die hatten ein gutes Verhältnis und der hat sich auch nicht eingemischt. Und es hat trotzdem funktioniert. Also es kann auch funktionieren im Vorstand, der nicht viel macht. Ne? Nur dann brauchst du halt den richtigen Manager. So. Und das ist jetzt die Herausforderung, ne? Die richtige Person dafür zu finden, der uns dann jetzt wirklich nach vorne bringt und dieses Jahr wirklich über den Strich bringt.
Ja, das stimmt. Das muss das Ziel sein. Ich meine, die Saison ist noch jung. Es gibt noch viele Spiele, die gespielt werden müssen, somit viele Punkte, die noch eingefahren werden können. Es wird Zeit, dass Borussia endlich punktet. Hoffentlich am kommenden Sonntagabend mit dem ersten Dreier für diese Saison. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese Saison, so schwer der Start jetzt auch war, ja, ins richtige Fahrwasser reinbekommen. Der nächste Gegner, Sonntagabend, wunderbare Anstoßzeit im Übrigen. Sonntagabend 19:30 Uhr im Borussia-Park gegen SC Freiburg. Absolut verständlich, dass es ein Sonntagsspiel ist. Die Freiburger spielen Donnerstagabend, ich glaube in Bologna, ein
Ja,
Auswärtsspiel. Also, dass das
ja.
ein Sonntagsspiel ist, absolut verständlich. Aber was ist das bitte für eine bescheidene Anstoßzeit? 19:30 Uhr auf den Sonntag. Alles andere als fanfreundlich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Freiburg ist nicht gerade ums Eck. Also bis sie da oben sind, die werden bestimmt 5 Stunden fahren, wenn das überhaupt reicht. Und jo, die sind tief in der Nacht wieder zurück. Geschweige denn natürlich jedem einzelnen Borussen, der sonst irgendwo aus Deutschland angereist kommt oder halt eben nicht kommt, weil er sagt, na, das tue ich mir auf den Sonntagabend nicht an. Ja, aber da geht es leider nur noch um die Kohle, wie wir jetzt auch schon länger wissen. Naja, lasst uns zum Sportlichen kommen. Wir spielen gegen Freiburg. Freiburg, die jetzt am letzten Spieltag zu Hause 1:1 gegen die TSG aus Hoffenheim gespielt haben, die jetzt nach 5 Spielen in dem soliden Mittelfeld stehen. Die sind Tabellenachter aktuell, haben 7 Punkte auf dem Vereinskonto derzeit. Ja, was wird das für eine Partie? Ich tue mir schwer mit einer Prognose, weil ich gar nicht weiß, was ich von Borussia jetzt erwarten darf. Normalerweise würde ich ja sagen, nach so einem schweren Spiel oder nach so einem schlechten Spiel vielmehr, erwarte ich mir jetzt eine Reaktion von unserer Borussia. Und das würde mir wieder so ein bisschen Grund zur Euphorie geben. Ich bin aber heute tatsächlich noch absolut unentschlossen. Wie geht's euch damit? Was denkt ihr? Wie denkt ihr über den Gegner Freiburg? Und was denkt ihr tatsächlich, welche Borussia wir da sehen werden? Sehen wir die Borussia, die gegen Leverkusen gespielt hat? Oder sehen wir wieder die hilflose Borussia vom vergangenen Samstagabend, als der Gegner Eintracht Frankfurt hieß? Andi, was denkst du? Was erwartet uns?
Also ich glaube, uns erwartet eine motivierte Borussia gegen einen Gegner, der Donnerstag ja international gespielt hat und dann auch auswärts, wahrscheinlich dann auch erst am Freitag zurückreist. Und ich glaube, dass wir das Spiel positiv gestalten werden. Tippen tun wir nachher erst, ne?
Ja, genau, tippen machen wir nochmal am Schluss.
Ja, also ich bin optimistisch.
Okay, ja, das ist ja schon mal, klingt ja schon mal gut. Holger, wie gehst du an das Spiel ran?
Ja, irgendwie macht das keinen Spaß mehr, ne, so an das nächste Spiel zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja überhaupt gar keine Muster mehr, dass man sagt, oh, jetzt gestalten Sie es positiv oder negativ, waren so euphorisch oder beziehungsweise so gut gelaunt nach dem Leverkusen-Spiel und so deprimierend sitzt man jetzt hier da. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es grundsätzlich ein, ja, also so ein Minus-Zuschauerrekord geben wird. Ich weiß nicht, wie viele Tickets sie verkauft haben, also ausverkauft definitiv nicht. Ich glaube, es werden auch viele nicht kommen.
Ist da noch
Es ist
sehr viel auf
natürlich
dem Markt drauf, ne?
sehr
Also
viel
das
auf
ist
dem
schon
Markt. Das
erschreckend.
heißt, na, wenn wir mit Sicherheit eine 4 vorne haben, irgendwas mit, weiß ich nicht, vielleicht sogar 45.000 nur oder so. Ich tippe mal, dass auch viele, die eine Dauerkarte haben, gar nicht kommen werden und sich dieses nächste, ja, oder ich weiß nicht, ob es das nächste Armutszeugnis ist oder potenzielle anzugucken. Das ist die Anschlusszeit, die ist eine absolute Katastrophe. Also eine Ohrfeige für jeden Auswärts-Supporter, der jetzt aus Freiburg anreisen muss. Also ist ja jetzt für uns oder für mich zum Beispiel auch schon irgendwie eine Fahrt. Das geht jetzt noch irgendwie 2 Stunden, aber das geht gar nicht, sage ich mal. Und die letzten Spiele gegen Freiburg waren auch nicht sehr positiv. Es ist definitiv ein unangenehmer Gegner für uns. Andererseits, wir hatten jetzt einen sehr positiven Gegner mit Bremen, der, wo wir eigentlich fast immer, wenn es einigermaßen geklappt hat, haben wir da gewonnen. Ja, nach so einer Niederlage müsste eigentlich wieder ein positives Ergebnis kommen. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß es nicht. Fakt ist, wenn wir das vergeigen, dann sieht es langsam wirklich übel aus. Also dann kommen wir wirklich in so einen Abwärtsstrudel, der typisch ist für Mannschaften, die ganz lange im Abstiegskampf bleiben. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder so ein bisschen im Mittelfeld wahrscheinlich, dann sieht es wieder ein bisschen positiv aus. Ich tippe ja grundsätzlich nicht gegen Gladbach und würde jetzt auch nicht für Freiburg tippen, ne? Aber meine Gefühlslage ist sehr gemischt. Ich kann das überhaupt nicht deuten. Ich habe wenig Positives, was ich im Moment rausziehe. Ja, vielleicht die 4 Tore, die wir in 20 Minuten geschossen haben und ein Trainer, der sehr engagiert ist. Im Gegensatz zu Suane, der sehr kontrolliert war. Ein Gegner, der, wie ihr schon gesagt habt, mit Sicherheit nicht so eine richtig gute Vorbereitung haben wird. Aber was heißt das schon? Also, ne, wie viele Spiele haben wir gesehen, wo wir genau sowas gedacht haben und es ist nicht gut gegangen? Andererseits, nach vielen Enttäuschungen kam dann ja auch ein gutes Ergebnis. Ja, also, daher gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir dieses Spiel positiv gestalten. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch einfach ein Unentschieden und dann wissen wir noch weniger beim Unentschieden.
Ja, das stimmt. Ein Unentschieden jetzt einzuordnen, ist nochmal schwerer, weil du es da nicht wirklich greifen kannst. Ich wiederhole meine Worte von Samstag. Ich sagte zur lieben Simone, die habe ich im Biergarten getroffen, die uns ja hin und wieder eine Sprachnachricht schickt. Solange denn die Einstellung stimmt, bin ich schon mal zufrieden. Und dann muss natürlich auch das Ergebnis stimmen. Und dann passt soweit alles. Aber ja, ich bin gespannt. Also die Einstellung hat am Samstag, wie wir jetzt eben ausreichend thematisiert haben, alles andere als gestimmt. Das kann eigentlich nur besser werden. Das erwarte ich auch von Borussia. Ich werde am Sonntag nicht im Borussia-Park sein. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen. Ich war jetzt bei beiden Spielen bisher vor Ort. Bisher gab es nur einen mickrigen Punkt. Also bleibe ich Sonntagabend mal schön zu Hause auf der Couch und vielleicht klappt es dann mit den 3 Punkten im Borussia-Park. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Vielleicht noch eine kleine Statistik zu Freiburg. Wir haben die letzten 8 Spiele gegen Freiburg nicht gewonnen. Also,
Ja, Halleluja.
wenn man sich das mal anguckt,
Großartig.
na, dann weißt du nicht, wo die Vorfreude herkommen soll oder die Euphorie herkommen soll. Den letzten Sieg gegen Freiburg, den gab es am 3.4.2021. Und das war das Hinspiel vor der heftigen Klatsche, nee, nicht das Hinspiel, das Rückspiel damals. Das war das letzte Spiel vor der heftigen Klatsche zu Hause 6:0 gegen Freiburg. Da wurde eine Wende eingeleitet von Freiburg. Die letzten 3 Spiele haben wir tatsächlich sogar allesamt verloren. Also da wird es Zeit, mal wieder die Punkte am Niederrhein zu behalten. Und ja, für uns wird es sowieso höchste Zeit, weil wie gesagt, mit 2 mickrigen Punkten wird es Zeit, dass endlich mal ein paar Punkte dazukommen. Kommen wir zu unseren Tipps. Andi, du hast eben schon erzählt, du gehst positiv an die Sache ran. Was ist dein Tipp für Sonntagabend?
Der wird 3:1 für Gladbach.
Das war mein Tipp für vergangenen Samstag. Also ich hoffe, du liegst mit deinem Tipp jetzt besser. Holger, was tippst du?
Ja, ich glaube, jetzt geht es nicht mehr um Schönspielen oder so. Wir müssen jetzt einfach Punkte sammeln, egal wie. Und wenn es dreckig wird und wenn Beton angemischt wird, da zählen nur 3 Punkte und ich hoffe auf ein 1-0.
Ja, ich gehe mit euch mit. Ich hoffe auch auf die 3 Punkte. Ich hoffe auf vor allem die Reaktion der Mannschaft nach diesem desolaten Spiel. Ich denke allerdings nicht, dass wir ohne Gegentor davonkommen werden, weil bei der aktuellen Abwehrleistung sehe ich das einfach nicht. Ich tippe 2:1 und tippe sogar ausnahmsweise mal die Torschützen. Ich denke, Maschino wird das erste Tor machen für unsere Borussia. Sein erstes Tor für unsere Borussia. Ja, und dann wird Tabakovic wieder zuschlagen. Der wird den 2:1-Siegtreffer machen. Und ich glaube, wir werden es alle mit Kusshand nehmen. Ja, lassen wir uns überraschen. Spannende Zeiten kommen auf unsere Borussia zu, sowohl sportlich als auch eben in der Führungsetage. Wer wird unser nächster Sportdirektor? Schreibt uns gerne auch mal eure Meinungen. Kommentiert die Episode, schreibt uns auf den sozialen Kanälen, was denkt ihr, wer wird der neue Sportvorstand, der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach werden? Und ja, dann drücken wir die Daumen, das kann nicht schaden für Sonntagabend. Liebe Zuhörer da draußen, bleibt gesund, bleibt irgendwie positiv, lasst uns nicht zu früh in dieses negative Fahrwasser abdriften und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Freiburg in der Länderspielpause wieder. Macht's gut und bis bald.
Tschüss, schöne Grüße.
Tschüssi.